Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Tschechien will als eines der ersten Länder überhaupt kleine modulare Kernreaktoren bauen. Nun hat der Energiekonzern ČEZ ein entsprechendes Memorandum geschlossen. Und damit Ahoi und willkommen aus Prag. Mein Name ist Till Janzer. Neben dem erwähnten energiepolitischen Thema haben wir in unserer Sendung auch noch die neue Ausstellung über das Herrschergeschlecht der Přemysliden, die im Nationalmuseum in Prag eröffnet wurde. Dann gibt es einen weiteren Sprachkurs. Und nicht zuletzt haben wir ein Interview mit dem neuen Chefdirigenten des Rundfunksymphonieorchesters, Elias Grandi. Zunächst aber die neuesten Meldungen heute von Martina Schneibergova.
Die Nachrichten.
Sollten die von der Regierungskoalition geplanten Gesetzesänderungen verabschiedet werden, könnten die öffentlich-rechtlichen Medien im schlimmsten Fall zahlungsunfähig werden und die Qualität ihrer Programme wäre gefährdet. Das sagte der Vorsitzende der Bürgermeisterpartei Stan Vitrakušan am Donnerstag nach dem Treffen mit den Intendanten des tschechischen Fernsehens und des tschechischen Rundfunks Hinek Hudárek und René Zavoral. Die Bürgermeisterpartei hatte zum Treffen die Vertreter aller Parlamentsparteien geladen. Die Vertreter der Regierungsparteien bekamen laut Rakušan die Möglichkeit, die geplanten Änderungen vorzustellen und zu verteidigen. Eingeladen wurde auch der für Motorist SOB nominierte Kulturminister Otto Klempisch. Er hatte den neuen Gesetzentwurf über die Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Medien vorgelegt. Rakušan sagte, es sei schade, dass der Kulturminister nicht gekommen sei. Von den Vertretern der Regierungskoalition nahm nur ein Abgeordneter der Partei Freiheit und Rechte Demokratie am Treffen teil. Die Gewerkschaften protestieren scharf gegen die Äußerungen des Abgeordneten und Regierungsbevollmächtigten für Klimapolitik Green Deal, Philipp Turek, über Beamte als Parasiten. Turek bezeichnete während einer Feier des Brand-TV-Senders XTV Beamte als Parasiten, die sich die Partei Motorist SOB entschied, in ihren Ressorts zu deratisieren. Turek verwendete auch Ausdrücke wie Pöbel und Schändlinge. Die Gewerkschaften erwarten von Premier Andrej Babiš eine klare Ablehnung der Äußerungen und von Turek eine Entschuldigung. Sonst sind sie bereit, rechtliche Schritte zu unternehmen. Darüber informierte der Gewerkschaftsverband der staatlichen Behörden und Organisationen am Freitag in einem Bericht, den er der Presseagentur ČTK schickte. Der deutsche Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, der für die vertriebenen Fragen zuständig ist, wird zum 17. Deutschen Tag nach Brünn kommen. Dies bestätigte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Freitag gegenüber der Presseagentur ČTK. Bereits zuvor kündigte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder seinen Besuch in Brünn an. Der Sudetendeutsche Tag findet vom 22. bis zum 25. Mai statt. In Tschechien wird er zum ersten Mal veranstaltet. Die Sudetendeutschen wurden von den Vertretern des Kulturfestivals Meeting Brno in die südmährische Metropole eingeladen. Der tschechische Staatspräsident Petr Pavel hat die Tatsache kritisiert, dass ihn die Regierungspartei Motorist SOB als einen Spitzenpolitiker der Opposition bezeichnet. Pavel sagte am Freitag auf dem Kongress des tschechischen Gewerkschaftsdachverbands ČMKOS, das sei nur ein Spiel zu einem bestimmten Zweck, da er ein Präsident der Bürger sei. In der Opposition sei er jedoch, so Pavel, gegen Lügen, Intoleranz, Manipulierung und Einschüchterung, die laut ihm in die Politik nicht gehören. Der Präsident wies zudem die Meinung zurück, dass pragmatische und wertebasierte Politik sich zwangsläufig gegenseitig ausschließen, wie darüber Premier Andrej Babiš vor kurzem sprach. Pavel erwähnte auf dem Gewerkschaftskongress des Weiteren die Sicherheitslage. Laut ihm ist sie am schlimmsten seit dem Zweiten Weltkrieg. Europa bleibt seinen Worten zufolge kein anderer Weg, als so stark zu sein, damit Russland begreift, dass es keine Chance an Erfolg hat. Die Opposition Christdemokraten werden am Freitag auf ihrem Parteitag in Ostrau eine neue Parteiführung wählen. 2 Jahre lang stand der Ex-Landwirtschaftsminister Marek Výborný an der Spitze der Christdemokraten. Der einzige Kandidat für den Posten des Parteivorsitzenden ist der südmährische Kreishauptmann Jan Grolich. Die Delegierten werden auch die übrigen Mitglieder des Parteivorstands wählen. Die Mehrheit der Bewerber sind Neulinge in der hohen Politik. Die tschechische Eishockey-Nationalmannschaft hat am Donnerstag in Wien das Team Österreichs mit 5:1 geschlagen. Die Tschechen gewannen dann das dritte Testspiel vor der Eishockey-Weltmeisterschaft. Diese findet im Mai in der Schweiz statt. Am Freitag trifft das Team Tschechiens wieder auf Österreich. Das Spiel wird in Jihlava ausgetragen. Zum Abschluss noch ein Blick auf das Wetter. In Tschechien ist es am Samstag überwiegend heiter. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 16 und 21 Grad.
Vielen Dank für den Nachrichtenüberblick, Martina. Die Nutzung kleiner modularer Reaktoren zur Energiegewinnung ist derzeit noch Zukunftsmusik. Die tschechische Regierung will die Entwicklung und den künftigen Bau der Mini-Kernkraftwerke aber voranbringen. Dazu wurden am Freitag erste konkrete Schritte unternommen. Ferdinand Hauser berichtet.
Die Atomkraft ist in Tschechien Staatsräson. So wird in den kommenden 10 Jahren eines der beiden Kernkraftwerke, nämlich jenes im südmährischen Dukovany, ausgebaut. Am Freitag hat die Regierung in Prag aber auch ihre Pläne vorangebracht, künftig kleine modulare Reaktoren zu nutzen, um Strom aus Kernenergie zu erzeugen. Ondřej Novák ist Wissenschaftler am Institut für Kernreaktoren der Tschechischen Technischen Universität in Prag. Im Interview für die Inlandssendungen des Tschechischen Rundfunks nannte er am Freitag nicht nur die kompakte Bauweise der Mini-Reaktoren als Vorteil. Die neue Technik ermögliche auch, die Kraftwerke an ihrem Bestimmungsort nach dem Baukastenprinzip zusammenzusetzen, sagt Novák.
Die Bauzeit dürfte sich dadurch verkürzen, was sicherlich ein großer Vorteil ist. Zudem könnte es zu einer Massenproduktion kommen. Die Module sollen in identischer Form in 20- oder 30-facher Ausführung hergestellt werden und am Ende nur ein anderes Schild erhalten, je nachdem, wo sie hingeschickt werden.
Dadurch dürfte das ganze Verfahren am Ende günstiger sein, sagt Novák. Allerdings hat die Sache auch einen Haken. Bisher gibt es nämlich noch gar keinen kleinen modularen Reaktor. Damit sich das ändert, wurden am Freitag im Industrie- und Handelsministerium 2 Schriftstücke unterzeichnet. Zum einen hat das Ministerium ein Memorandum mit ČEZ abgeschlossen. Der halbstaatliche Energiekonzern verpflichtet sich darin, die Forschung auf dem Gebiet kleiner modularer Reaktoren voranzubringen. Zum anderen unterschrieben Vertreter von ČEZ und des britischen Unternehmens Rolls-Royce SMR einen Vertrag über vorbereitende Maßnahmen zur gemeinsamen Entwicklung der kleinen Kraftwerke. Der britische Botschafter in Prag, Matt Field, wohnte den beiden Vertragsunterzeichnungen am Freitag bei und zeigte sich hinterher begeistert.
Der heutige Tag ist ein Meilenstein, nicht nur für das Vereinigte Königreich und die Tschechische Republik, sondern auch für die energietechnische Zukunft Europas.
Ähnlich große Worte fand auch der tschechische Industrieminister Karel Havlíček.
Wir wollen gemeinsam mit Großbritannien, Rolls-Royce und ČEZ Europa erobern. Denn es gibt hervorragende Möglichkeiten, die neuen Produkte an die europäischen Länder zu verkaufen. Und es besteht die Chance, dabei die britische und die tschechische Industrie einzubinden.
Der erste kleine modulare Reaktor in Tschechien soll bis in 10 Jahren auf dem Gelände des Kernkraftwerks Temelín in Südböhmen stehen. Zu möglichen weiteren Orten sagte der ČEZ-Vorstandsvorsitzende Daniel Beneš am Freitag.
Wir wollen, dass die kleinen modularen Reaktoren vor allem dort entstehen, wo sich derzeit Kohlekraftwerke befinden. Wir können Tschechien dadurch unabhängig von fossilen Energieträgern machen, ein hohes Maß an Energiesicherheit gewährleisten und konkurrenzfähig bleiben.
Einer der Reaktoren soll dabei auch im Kohlekraftwerk Tuschimice aufgebaut werden. Der Ort liegt nahe der Grenze zu Sachsen, wo die Pläne zuletzt auch auf Widerstand stießen. Bis 2050 will ČEZ im ganzen Land kleine modulare Reaktoren mit einer Gesamtleistung von 3 Gigawatt errichtet haben. Zum Vergleich, die beiden Kraftwerke in Dukovany und Temelín haben derzeit eine Leistung von jeweils rund 2 Gigawatt.
von modernster Technologie zur ältesten Geschichte Böhmens. Bis heute noch ranken sich viele Mythen um die Dynastie der Przemysliden. Dabei war es dieses Adelsgeschlecht, das die erste Staatlichkeit auf tschechischem Boden entstehen ließ und das Königreich Böhmen gründete. Die Przemysliden und ihre Zeit stehen nun im Mittelpunkt einer großen Ausstellung in Prag. Die Schau ist im historischen Gebäude des Nationalmuseums untergebracht. Museumsleiter Michal Lukesch sagte in den Inlandssendungen des tschechischen Rundfunks.
Die Ausstellung erzählt die ganze Geschichte des Adelsgeschlechts der Przemysliden, von der Zeit der Mythen bis ins Jahr 1306, als Wenzel III. Ermordet wurde. Aber in unserer Schau geht es auch darum, dass es weiter viele Rätsel und Fragen gibt, die wir nicht beantworten können.
Über 900 Exponate zeigt die Ausstellung. Sie wurden von 70 Museen und weiteren Institutionen aus dem In- und Ausland zur Verfügung gestellt. Einige der Stücke sind erstmals in Tschechien, andere sogar erstmals überhaupt zu sehen. Zu den seltenen Exponaten gehört zum Beispiel ein Teil des Grabtuches der Ludmilla von Böhmen, der ersten christlichen Herrscherin und ersten Heiligen des Landes. Doch welche sind für die Besucher vielleicht die attraktivsten Ausstellungsstücke? Jiří Militký ist Mitautor der Przemyslidenschau.
Mit großer Wahrscheinlichkeit sind es die Krönungsinsignien. Wir haben hier drei unterschiedliche Sammlungen. Zum einen ist das der Grabschmuck von Przemysl II., außerdem die Krone sowie Apfel und Schwert aus dem Grab Rudolf I. von Böhmen, der 1307 starb. Und die größte Attraktion ist die Original-Goldkrone aus dem Schatz von Schroda-Schlonska, der um das Jahr 1350 versteckt wurde. Dabei birgt die Krone ein Geheimnis. Wir können nämlich nicht sagen, wem sie gehört hat.
In Frage kommen Militkys Worten nach etwa Elisabeth von Böhmen, also die Mutter von König Karl IV., oder Elisabeth Richtza von Polen, aber auch Blanka Margarete von Valois, die Ehefrau von König Karl IV. Vermutlich hat genau dieser Herrscher die Krone und weitere Kleinodien an einen jüdischen Kaufmann der Stadt verpfändet, um sich das Geld für seine Bewerbung auf den Kaiserthron zu beschaffen. Ein weiteres bedeutendes Ausstellungsstück ist das Schwert von Przemysl Ottokar II. Der Legende nach soll der böhmische König mit dieser Waffe in der Schlacht auf dem Marchfeld gekämpft haben, bei der er ums Leben kam. Sein Reich erstreckte sich vor der Schlacht im Jahr 1278 von Nordböhmen bis zur Adria. Damals befand sich die Macht der Przemysliden bereits im Niedergang.
Dieses Adelsgeschlecht steht für eine 400-jährige Dynastie. Sie kam während der frühmittelalterlichen Entstehungsphase der Königreiche im 9. Jahrhundert an die Macht. Im 10. Jahrhundert vereinte sie dann alle böhmischen Länder unter ihrer Herrschaft und war mit dem Heiligen Römischen Reich verbunden. Im 13. Jahrhundert wurde das böhmische Königreich sogar ein sehr bedeutendes Gebiet auf der Landkarte des erweiterten Mitteleuropas.
Zu dieser Stellung trug der Fund von Silbervorkommen im mittelböhmischen Kutná Hora oder damals Kuttenberg bei. Die Ausstellung ist auf 4 Säle aufgeteilt. Sie nutzt auch die heutigen Möglichkeiten der Belebung von Bildern. Die früheste Zeit der Przemysliden, die Mitte des 9. Jahrhunderts mit Bořivoj I. begann, ist dabei vor allem durch archäologische Funde dokumentiert. Die Ausstellung läuft noch bis 15. Oktober. Die Begleittexte sind auf Tschechisch und Englisch. Sie haben weiter Radio Prag International eingeschaltet, die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks. Im neuen Sprachkurs bleiben wir noch einmal bei unserem Spiel mit den Fällen und Präfixen, mit dem wir in der vergangenen Woche begonnen haben. In dieser Folge des Kurses bringen wir Beispiele für Wörter, die im Deutschen auf das Verb fallen verweisen, im Tschechischen aber anders gebildet werden. Im Studio sind Markéta Kachlíková und Martina Schneiberková.
Der Zufall ist ein unerwartetes, unvorhergesehenes und überraschendes Ereignis. Im Tschechischen heißt er
Náhoda.
Das Tschechische kennt zudem das Wort
Příhoda,
also ein Vorfall oder Ereignis. Ein plötzlicher Vorfall, bei dem ein Sachschaden entsteht oder jemand verletzt oder getötet wird, ist ein Unfall.
Nehoda.
Wie Sie selbst merken können, versteckt sich in den Wörtern der Wortstamm
hot.
Dieser geht auf das Verb
hodice
zurück, das ursprünglich die Bedeutung von geschehen trug. Allgemein bekannt ist in Tschechien ein Slogan, mit dem seit vielen Jahrzehnten zum sicheren Autofahren aufgefordert wird. Ein Unfall ist kein Zufall.
Nehoda není náhoda.
Nach einer hervorragenden Leistung wird man mit einem Beifall belohnt. Im Tschechischen lautet der Applaus
potlesk,
abgeleitet von klatschen.
Tleskat.
Dieser folgt keinesfalls nach einer misslungenen Theatervorstellung, denn diese wird dann vielmehr bezeichnet als Durchfall.
Propadák.
Die zweite Bedeutung des Wortes, die einen auf die Toilette zwingt, lautet
Prujem.
Der Anfall wird ins Tschechische übersetzt als
Záchvat.
Der Herzanfall ist dann
Srdeční záchvat
bzw.
Infarkt.
Für einen Rückfall hat das Tschechische kein eigenes Wort, sondern verwendet den aus dem Lateinischen abgeleiteten Begriff
Recidiva.
Auf das Lateinische geht auch die Übersetzung von Zwischenfall zurück.
Incident.
Und von Unruhen
Nepokoje
wird etwa gesprochen, wenn eine Kundgebung ohne Zwischenfälle verlaufen ist.
Demonstrace proběhla bez nepokojů.
Auf Wiederhören.
Naslyšenou.
Den Sprachkurs gestaltet hat wie immer Markéta Kachlíková. Das Radiosinfonieorchester Prag begeht 2026/2027 seine 100. Saison. Das Eröffnungskonzert der Spielzeit ist als Rekonstruktion des allerersten Konzerts von 1926 geplant. Trotz Bedenken über die Zukunft des tschechischen Rundfunks, der derzeit unter großem Druck von Seiten des Staates steht, wurde in der vergangenen Woche das ambitionierte Jubiläumsprogramm vorgestellt. Ab September wird Elias Grandi als Chefdirigent den Taktstock übernehmen und 6 Konzerte mit den Radiosymphonikern geben, darunter 2 Abende, die dem 200. Todestag von Ludwig van Beethoven gewidmet sind. Markéta Kachlíková hat den deutsch-japanischen Dirigenten nach der Pressekonferenz vors Mikrofon gebeten.
Herr Grandi, wir haben uns schon mal getroffen, als Sie als Chefdirigent, künftiger Chefdirigent des Prager Symphonieorchesters vorgestellt wurden. Jetzt sind die Pläne schon viel konkreter. Jetzt steht die 100. Saison bevor. Was planen Sie also?
Natürlich ist ein 100. Geburtstag ein unglaubliches Ereignis. 100 Jahre einer Institution, die so eng verknüpft ist mit dem tschechischen Rundfunk auch, ist ein Moment, in dem es sich, glaube ich, lohnt, innezuhalten und einfach die Schönheit und den Wert dieser Institution sich in Ruhe anzuschauen und zu genießen.
Sie haben das Orchester, das 100-jährige Orchester mit einem 100-jährigen Baum verglichen. Können Sie dieses Bild ein bisschen erläutern?
Ich glaube, wir sollten uns erlauben, gewachsene Dinge in unserem Leben manchmal bewusster wahrzunehmen. Ich glaube, wenn man durch Prag läuft, wenn man in der Tschechischen Republik unterwegs ist, wenn man hier lebt, manchmal sieht man nicht so klar den Wert dessen, was einfach jeden Tag vorhanden ist. Und es gibt diese Geschichten, dass ein Baum irgendwo gefällt wurde. Und auf einmal merken die Menschen, was ihnen eigentlich fehlt. Und ich glaube, ja, deswegen ist das für mich ein schönes Bild, wenn wir uns vorstellen, ein Baum ist gewachsen und lebt durch alle verschiedenen Wetterformen, durch Sturm und Regen und Sonne, lebt durch die verschiedenen Jahreszeiten, lebt die Geschichte mit einer Stadt, einer Nation, einer Gemeinschaft. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns bewusst machen, den Wert eines solchen Baumes, eines 100 Jahre alten Baumes, den wir vielleicht manchmal einfach für selbstverständlich nehmen, weil er einfach da ist. Aber wenn er weg ist, merken wir manchmal erst, was uns fehlt. Und ich glaube, deswegen hilft es mir, dieses Bild zu haben, was es eigentlich bedeutet, was diese gewachsenen Institutionen bedeuten. Social natürlich jetzt in meiner Verantwortung, aber viele, viele andere Institutionen auch. Es gibt einen Wert und eine Identität, die darin besteht, für ein Land, für eine Gemeinschaft, für eine Stadt, die wir nicht unterschätzen sollten.
Mit dem Eröffnungskonzert der 100. Saison gehen Sie direkt auf die Wurzeln des Orchesters. Wie wird es aussehen?
Das Eröffnungskonzert ist tatsächlich wie das Samenkorn, das diesen Baum hat wachsen lassen. Es ist ein Programm, das die zweite Symphonie von Fibig beinhaltet. Außerdem haben wir Smetanas Verkaufte Braut, die Ouvertüre, die beiden Romanzen für Geige und Orchester von Beethoven und eine Auswahl aus Dvořáks Legenden. Und dieses Programm, finde ich, reflektiert auf sehr, sehr schöne Weise die Identität des Orchesters. Fibig war zu dem Zeitpunkt zwar jetzt auch nicht mehr ein zeitgenössischer Komponist, aber trotzdem noch ein aktuellerer Komponist, als das 100 Jahre später heute ist. Beethoven ist eindeutig der Bezug auch zum klassischen Kanon des Repertoires und natürlich mit Smetana und Dvořák zwei der großen Komponisten, zu dem Zeitpunkt vielleicht die einzig wirklich existierenden großen Komponisten der tschechischen Musik. Und dann sind natürlich jetzt mit Janáček und Martinur, die damals noch gelebt haben, aber sind natürlich viele andere dann hinzugekommen.
Und dieses Programm kopiert oder repliziert das Programm des allerersten Konzertes des Orchesters. Stimmt das so?
Ganz genau. Es ist ganz genau das identische Programm. Natürlich nicht mehr mit den identischen Leuten, soweit sind wir noch nicht, glaube ich. Aber es ist ganz genau das Programm, wie es auf dem Papier stand. Und von daher finde ich es eine wunderbare Idee, diesen Geist wieder stehen zu lassen oder eben diesen Anlass damit zu feiern. Mit dieser Rückbesinnung auf, was war in diesem Moment vor 100 Jahren, was passiert heute in diesem Moment in 100 Jahren und vielleicht, hoffentlich in 100 Jahren werden wir wieder einen Rückbezug haben auf dieses Programm.
Wie oft werden Sie in der 100. Saison mit dem Orchester treffen? Wie viele Konzerte werden Sie führen?
Wir werden uns regelmäßig und viel sehen, wie das einem Chefdirigenten ansteht. Es ist natürlich ein bisschen eine gemischte Situation, weil das 100-jährige Jubiläum ein großes Ereignis ist, das wir begehen. So, ich werde präsent sein. Ich bin sehr dankbar, dass Petr Popelka auch nach wie vor präsent ist. So ist ein bisschen auch eine Übergangssaison, die wir unter diesem Aspekt haben. Jakub Schuscher wird kommen, Cornelius Meister. So, es wird viele wunderbare Dirigenten geben, aber ich werde durchaus viel präsent sein.
Und haben Sie auch schon das Programm dieser Saison beeinflussen können oder übernehmen Sie das, was Ihre Kollegen in Prag geplant haben?
Es ist eine Mischung, das hat einfach damit zu tun mit den Planungsvorläufen. Zu dem Zeitpunkt, als wir entschieden haben, dass wir diese Zusammenarbeit eingehen wollen, gab es natürlich schon einen Planungsstand, den ich dann auch einfach so mit übernommen habe und mitgetragen habe. Und dann gab es aber bestimmte Lücken noch, die ich mitgestalten konnte. Und so, glaube ich, ist es ein sehr, sehr eleganter und weicher Übergang von einem ins andere, weil das Orchester ja eine wunderbare Zeit jetzt hatte mit Petr Popelka und es gibt überhaupt keinen Grund, die, ja, auch die Arbeit, die Jakub Čižek macht, in irgendeiner Weise in Frage zu stellen und wir führen das einfach in Ruhe so weiter fort und man wird mehr und mehr Impulse sehen im Laufe dieser Saison und dann im Laufe der nächsten Saisons, die auch von mir kommen.
Sie haben ein Konzert hervorgehoben, in dem ein bisschen Ihre eigenen deutsch-japanischen Wurzeln widerspiegelt werden. Was ist das?
Das ist das Programm mit Martinus Nipponari und Gustav Mahlers erster Symphonie. Und mir ist grundsätzlich immer in jedem Programm wichtig, dass wir ein Thema erzählen, dass das Publikum ein bestimmtes Sujet unter verschiedenen Gesichtspunkten wahrnehmen kann. Und jetzt in diesem Fall mit Martinus Nipponari und Gustav Mahlers erster Symphonie, neben anderen Themen, die dort drin sind, aber ist ein großes Thema auch der Umgang mit einer Liebe oder mit dem Verlust einer Liebe, so, oder dem, einem Liebeskummer vielleicht auch, auf sehr, sehr unterschiedliche Art und Weise. Und so sind diese beiden Stücke miteinander verbunden, und gleichzeitig ist Gustav Mahler natürlich einer der großen deutschsprachigen Komponisten. Gemeinhin sagt man, er ist ein Wiener Komponist, aber hier in der Tschechischen Republik wissen wir natürlich, dass er eigentlich ein tschechischer Komponist ist. Aber so ein deutschsprachiger Komponist und mit Martinu ein tschechischer Komponist, wo jetzt meine neue Aufgabe hier irgendwie mit reinkommt. Und Nipponari, die Gedichte sind inspiriert von japanischen Gedichten, also es sind japanische Gedichte eigentlich ins Tschechische übersetzt. Und so kommen verschiedene Fäden darin zusammen. Aber das Wichtigste ist für das Publikum, ist nicht so wichtig, was meine eigene Geschichte da ist. Für das Publikum ist viel wichtiger, dass es ja den Umgang mit den auch Schwierigkeiten des Lebens, in unserem emotionalen Leben, den Umgang damit beschreibt, dieses Programm, ja.
Sie übernehmen jetzt das Orchester von Petr Popelka, der hat sich jetzt ein 2 Abenden mit dem Orchester verabschiedet, wo alle Symphonien von Johannes Brahms aufgeführt wurden. Waren Sie in den Konzerten? Haben Sie es sich angehört?
Ja, ich bin sehr, sehr glücklich und dankbar, dass die Pressekonferenz genau dort lag, wo dieser Brahms-Zyklus stattgefunden hat. Und so konnte ich beide Konzerte hören, weil wir natürlich auch viele Meetings und Gespräche außenrum hatten. Und es war einfach eine wunderbare Gelegenheit, das Orchester mit Petr Popelka zu erleben. Gleichzeitig bin ich auch ein bisschen neidisch, weil ich hätte selber gerne einen Brahms-Zyklus mit dem Orchester gemacht, natürlich. Aber es ist ein, glaube ich, ein gebührender Beginn vielleicht auch eines Abschieds jetzt dieser wunderbaren Beziehung, die das Orchester mit ihrem Chefdirigenten hatte. Und es ist schön, das sehen zu können und erleben zu können und hören zu können und dadurch auch einen Eindruck zu kriegen, an welcher Stelle ich jetzt in diese Geschichte mit eintrete.
Und das war es für heute von uns. Am Samstag starten wir die 3. Staffel unserer Serie 6x Tschechien. In der ersten Folge beleuchten wir die Arbeitsmigration. Es geht sowohl um beispielsweise Ukrainer in Tschechien als auch um die tschechischen Grenzpendler nach Deutschland. Sie hörten Radio Prag International, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon begleitet hat sie diesmal Till Janzer. Auf Wiederhören und naslyšenou.